Das geht doch schon lange mit euch. Ich weiß noch, wie absurd ich diesen Satz damals fand von einem Mitstudenten über Elisabeth und mich. Dabei waren wir beide eine Woche zusammen, eine Woche und keinen Tag länger. Ja, wir waren in einem Semester, wir waren in einer Lerngruppe, aber da war nichts. Wir haben uns einfach nur gut verstanden, wirklich. Mario, so hieß der Mitstudent, der sah das anders. Ach, das habe ich doch schon längst gesehen, habe ich doch gewusst, jetzt habt ihr es auch gemerkt, okay. Aber ich war damals ganz sicher, so war das nicht, Mario, ehrlich, erst eine Woche. Irgendwas muss Mario ja gespürt haben und so sensibel war der gar nicht. Unser heutiger Predigttext hat mich an diese Szene denken lassen. Ich lese uns aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34, die Verse 29 bis 35. Als Mose mit den beiden Gesetzestafeln den Berg Sinai hinabstieg, wusste er nicht, dass während der Herr mit ihm sprach, sein Gesicht einen strahlenden Glanz bekommen hatte. Aaron und das ganze Volk sahen das Leuchten auf Moses Gesicht und fürchteten sich, ihm nahe zu kommen. Erst als Mose sie zu sich rief, kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinde herbei und er redete mit ihnen. Dann kamen auch die anderen Israeliten und Mose gab ihnen alle Anordnungen weiter, die der Herr ihm auf dem Berg Sinai gegeben hatte. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht. So oft er ins Zelt ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er die Verhüllung ab. Wenn er dann herauskam und mit den Leuten von Israel zu sagen, was der Herr ihm aufgetragen hatte, musste er sein Gesicht wieder bedecken, denn die Leute konnten das Leuchten auf seinem Gesicht nicht ertragen. So hielt Mose sein Gesicht verhüllt, bis er wieder zum Herrn hineinging, um mit ihm zu reden. Meine erste Assoziation zu diesem Strahlen von Mose habe ich schon erwähnt und ich finde die so schön. Jemand strahlt. Du kannst das innere Leuchten bemerken. Diese Person selber merkt es vielleicht gar nicht. Alles ist wie immer, aber kann sein, dass es anderen auffällt. Wenn zwei verliebt sind, dann strahlt das schon mal nach außen. Mose war Gott nahe wie niemand anders und er hat Gottes Licht und Schönheit aufgenommen. Und es ging von ihm auch wieder aus. Das hat ihn von anderen unterschieden. Die waren Gott nicht so nahe. Die spiegelten seine Herrlichkeit nicht so wider. Sie wurden von Mose geblendet. Der hatte Gottes Licht in sich aufgenommen und die mussten geschützt werden. Mose bedeckt seinen Kopf, damit das für die anderen überhaupt erträglich ist. Auch das noch eine Assoziation. Verliebte sind manchmal anstrengend für ihre Umgebung. Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt oder war selber so welche, das ständige Kichern, das ständige Turteln, manches kannst du gar nicht so richtig ernst nehmen, anstrengend auch irgendwie. Zwischen Strahlen und verstrahlt sein ist manchmal nur ein ganz kleiner Grad. Verstrahlt sein, umgangssprachlich für dich wirklich zurechnungsfähig. Und ich habe gedacht, ich fände das eigentlich ganz schön, wenn die Christen alle so ein bisschen verstrahlt werden. Ja, die können ruhig so einen kleinen Hau haben. Wenn die Leute sagen würden, ja, die haben halt so ihr Herz verloren, die sind ein bisschen sonderbar, die sind so auf Wolke 7, Gott halt ein bisschen näher, dem Himmel so nah, wäre eigentlich ganz schön, oder? Und es ist interessant, dass es von der ersten Christenheit uns so beschrieben ist an Pfingsten, die sind betrunken, die sind nicht ganz nüchtern, die sind voll. Ja, sagt Petrus, wir sind voll, aber von Gottes Geistkraft, also nicht vom Alkohol, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Aber offenbar können sich die Phänomene schon mal ein bisschen ähneln. Ne? Aber das ist offenbar kein Dauerzustand. 60 Jahre dauerverliebt sein, würde ich ja mal melden. So. Ich glaube, ein paar haben es geschafft. Aber im Blick auf Gott scheint das gar nicht unbedingt im Sinne des Erfinders zu sein. Wir haben das eben in der Lesung gehört von Jesus, von seiner Verklärung. Eine interessante Parallele, Jesus leuchtet, Mose strahlt und eine Himmelsstimme im Matthäus 17, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den hört. Und Petrus wäre ganz gern da geblieben. Hey, wir machen jetzt hier ein Zeltlager, hier bleiben wir. Das ist schön, hier sind wir Gott nahe, hier können wir ihn hören und spüren und Jesus strahlt so schön, alles gut, lasst uns Hütten bauen. Aber Jesus besteht drauf, wieder herabzusteigen. Und ich glaube, da liegt so ein Hinweis, dass wir unsere Frömmigkeit auch erden sollen. Nicht von Höhepunkt zu Höhepunkt oder jedenfalls nicht nur die Ekstase suchen, nicht nur das besondere Gefühl, nicht sagen, Mensch, Mose hat so gestrahlt und ich, warum ist das bei mir nicht so? Oder wie bei Jesus, warum bin ich so anders? Manchmal ist auch Herabsteigen ganz gut und ein Dienst an den Menschen. Wir kommen wieder auf den Boden oder im Text von Mose, wir bedecken jetzt mal unser Haupt, damit das irgendwie, damit wir überhaupt anschlussfähig sind für die Menschen um uns rum. Das ist so mein erster Blick auf diesen Text. Hier strahlt einer, hier ist einer erleuchtet von Gott. Und auch so ein Bild, so ist Gott. Der kann uns strahlen lassen, der will sein Angesicht über uns leuchten lassen. Und wenn der das macht, dann sollten wir nicht zu erstaunt sein, wenn das dann abstrahlt. Und es ist gut, wenn es so ist. Lasst euch anstrahlen und strahlt zurück, gern geerdet. Ja, soweit. Amen. Wer noch weiter hören will, kann noch ein bisschen hören. Ich hatte noch einen zweiten Blick auf unserem Text und ich möchte mit euch auch darauf schauen und dabei den Fokus noch so ein bisschen so weiten, nicht nur auf diesen Text, sondern auch so auf das Drumherum, denn wir sind mitten in einer großen Geschichte. Wir haben die Episode eines größeren Ganzen und wir sind nicht in irgendeiner Geschichte, wir sind in der Geschichte, in der heiligsten und spannendsten, zentralsten Geschichte im ersten Teil der Bibel, dem Exodus, der Befreiung, die Rettung aus Ägypten. Gott hatte das Leiden gesehen. Er hatte offenbar die Schreie gehört. Er hatte den Schmerz mitempfunden, den Schmerz dieser Hebräer, dieser Nachkommen von Abraham. Die waren nämlich erst von einer Hungersnot geplagt, fliehen daraufhin nach Ägypten und nach einigen Jahren werden sie dort versklavt, ausgenutzt vom großen Pharao. Man hält sie klein, man unterdrückt sie, Menschen sterben. Und die anderen schreien zu Gott in ihrer Not. Und Gott antwortet auf das Schreien seiner Kinder. Es bewegt ihn offenbar. Er beruft Mose. Der soll sein Sprachrohr sein, sein Arm. Und wie schon früher bei Abraham, soll er aufbrechen in ein Land, das Gott ihnen zeigen würde. Brecht auf, lasst hinter euch, was euch ängstet und fesselt, ich gehe mit. Viele Hindernisse auf dem Weg, Feinde, Hunger, Umwege, aber immer wieder Wunder. Wasser teilt sich, Brot fällt vom Himmel, eine Wolkensäule zeigt den Weg. Es scheint, Gott ist wirklich auf ihrer Seite und Mose ist sowas wie sein Stellvertreter. Eigentlich ist alles gut. Sie sind noch nicht angekommen, immer wieder wandern, Aufbruch, Umwege, aber Gott ist da, in einer Wolkensäule am Tag, in einem Feuer in der Nacht. Und immer wieder hält er Audienz in einem Zelt, das Zelt der Begegnung. Dort begegnet er Mose und durch Mose dann eben auch dem Volk. Aber es kommt zu einer Wende. Mose muss eines Tages weg. In göttlicher Mission natürlich, er hätte was vor. Gott würde ihm rufen, ihm was ganz Besonderes mitteilen wollen. Mose geht also und überlässt die Chefrolle für eine Zeit seinem Bruder Aaron. Er verlässt das Lager, folgt seiner Mission, denn dort auf dem Berg soll er die alles entscheidenden Worte von Gott empfangen und mitbringen, ja. Und dann passiert's. Sie hatten es schon gewusst, dass ihr Gott nicht abgebildet werden will. Sie hatten schon gewusst, dass er eifersüchtig werden kann. Sie hatten schon gewusst, dass ihr Gott nicht aus Gold war und dass er nicht aussah wie ein Stier, eine Ausgeburt an Potenz und Männlichkeit. Mose hatte anders von Gott gesprochen und es war ihnen klar, Gott kannst du nicht mit dir rumtragen, mit ihm prahlen, weil der so beeindruckend ist. Unser Gott ist ein Gott der Schwachen. Allerdings die anderen Völker hatten ein Bild von Gott, was zum Anfassen, zum Vorzeigen, zur Vergewisserung und beeindruckend. Und was sollte daran böse sein? Wenn man wissen will, wer Gott ist, wie Gott ist, ist doch ein nachvollziehbarer Wunsch, ist doch eine gute Frage. Und sie wandten sich mit ihrem Anliegen an Moses Stellvertreter Aaron. Mose ist nicht da. Du bist bei aller Wertschätzung nicht so ein ganz vollwertiger Ersatz. Aber du könntest ein guter Führer sein, wenn du uns ein Bild machst. Ein Bild von Gott, wie der so ist. Der ist ja wirklich toll. Er hat uns aus Ägypten geführt. Nur Jetzt stecken wir hier fest in der Wüste und es geht nicht voran. Mit so einem Bild von Gott allerdings, mach uns eins. Und Aaron sagte, okay, gebt mir euer Gold, das schmelzen wir ein und dann zeige ich euch, wie Gott ist. Und so geschieht's. Es kommt zum Tanz um den goldenen Stier. Ein Riesenfest. Aber für Mose eine Katastrophe, als er das mitbekommt. Und für Gott offenbar eine Vollkatastrophe. Alles hätten sie machen können. Aber das ist die Ursünde, sagen zu wollen, so ist Gott. Ein für alle Mal. Und dann noch aus Gold. Und dann noch als Stier. Und dann noch als Mose weg war, hinterrücks. Gott ist zornig. Ihm ist nach Vergeltung. Er will das Volk austilgen. Zitat: Ich will meinen Zorn entbrennen lassen und sie vertilgen. Dafür will ich dich, Mose, zum großen Volk machen. Ich will sie vertilgen, steht wirklich da. Gott will Schluss machen. Er scheint bereit, alles rückgängig zu machen. Frauen, Kinder, Alte, Junge, Schuldige, Unschuldige sollen sterben, sagt der Text. Eigentlich ist der Entschluss gefallen. Nur die Fürsprache von Mose bringt Gott von seinem Vorhaben ab. Und an der Stelle, liebe Gemeinde, muss ich innehalten. Da kann ich nicht drüber weg, beim Lesen nicht, beim Erzählen auch nicht. In so einen Gott kann ich mich nicht verlieben. So ein Gott lässt mich nicht strahlen, von dem kann ich nicht schwärmen. Gott ist enttäuscht, wütend, verletzt. Okay, da hat man sich an ihm versündigt. Ja, das größte Gebot immer und immer wieder eingeschärft. Sie haben es übertreten, ein Fehler, unverzeihlich, gut. Aber so sind die Menschen doch. Du hast es gewusst, Gott, ein Risiko, sie geschaffen zu haben, sie in dein Herz geschlossen zu haben. Du kennst sie doch. Sie sind deine Ebenbilder, sagst du, genau so. Wankelmütig, zweifelnd, voller Bedürfnisse, hungrig, durstig, wollen Abwechslung. Das wusstest du doch. Und dann willst du sie töten, umbringen? Ich kann da nicht drüber weg. Und vielleicht sagt jemand, ja, Gott hat das Recht, uns das Leben zu nehmen. Er hat es uns gegeben, er kann es uns auch wieder nehmen. Mag es uns schwerfallen, aber so ist es. Er ist der Herr, souverän. Vielleicht hätte ich das früher akzeptiert. Manche nannten das gern Beugen unter das Wort Gottes. Kennt ihr das? Nicht rebellieren, nicht aufbegehren, nicht zu viel fragen. Nein, beuge dich unter das Wort Gottes. Akzeptiere, was da steht und versuch, es gut zu finden. Ich finde das aber nicht gut. Ich wehre mich dagegen, ich lehne das ab. Das kann doch nicht der Gott der Bibel sein. Und wenn, dann stößt er bei mir auf Widerstand. So geht das nicht. Auch wenn du Gott bist oder gerade dann. Habt ihr euch diese Woche auch schocken lassen von der schlimmen Tat in Heidelberg? Ein 18-Jähriger mit einer Waffe schießt um sich, tötet auf dem Unigelände eine 23-Jährige, verletzt noch drei weitere und richtet die Waffe anschließend gegen sich selbst. Man findet später Nachrichten des Täters auf WhatsApp, wo er kurz vorher geschrieben hat, Zitat, dass Leute jetzt bestraft werden müssen. Da müssen Leute bestraft werden. Und er sieht sich als den Rächer an. Und jetzt soll so etwas okay sein, weil es eben in der Bibel steht? Oder gar heilig und gut, weil es ja nicht ein Attentäter ist, sondern Gott? Ist das nicht ein sehr unreifes Bild einer unreifen, ungefestigten Persönlichkeit? Zorn über ein bestimmtes Verhalten und jetzt ein Zeichen setzen wollen und dafür auch noch Blut vergießen? Wer kann daran etwas Gutes erkennen, geschweige denn etwas Göttliches? Gott kann doch unmöglich so jämmerlich gestrickt sein wie dieser 18-Jährige aus Mannheim. Ich habe das jedenfalls an Jesus immer wieder beobachtet und an seinem Tun gelernt und wieder gemerkt, wie anders ich bin als er. Und ständig neu versucht, mein Herz daran zu gewöhnen. Liebe ist das Wesen Gottes. Verzeihen statt vergelten. Nicht nur die lieben, die sich wie gewünscht verhalten, sondern gerade die anderen durch Umarmung zu gewinnen und nicht durch Strafe zu unterwerfen. Und das kann doch nicht sein, dass wir einem Gott vertrauen sollen, der nicht sein eigenes Niveau erreicht. Wenn Jesus sagt, wir sollen nicht nur die lieben, die wir mögen, die uns wieder lieben, dann muss doch Gott erst recht dazu in der Lage sein, oder nicht? Manche Texte der Bibel scheinen mir ein anderes Bild von Gott zu zeigen und damit ringe ich. Das passt nicht zu dem, wie ich Jesus verstehe. Ich musste an ein Gespräch denken mit einem älteren Herrn, den ich auf dem Weg ins Sterben begleitet habe. Er wusste, ich habe nicht mehr lange und ihn quälten seine Erinnerungen. Vor allem das, hätte ich doch meine Kinder nur nie geschlagen. Er hatte damals seine Ideale gehabt. Seine Kinder sollten perfekt sein, gehorsam, Vorbilder des Glaubens. So war es aber nicht gekommen, im Gegenteil. Seine Kinder hatten sich zum Teil wegen seiner Strenge von ihm abgewandt und diese Erkenntnis schmerzte ihn. Er war mitunter brutal gewesen, weil er dachte, so muss ich das machen. Er hatte es nicht anders gelernt und sein Zorn war auch immer wieder aufgelodert. Nun fragte er mich immer und immer wieder, aber mir ist das doch vergeben und ich kann es doch nicht wieder rückgängig machen. Damals dachte ich, das ist richtig so. Menschen haben eine Biografie. Sie lernen, sie reifen, sie gehen Umwege, sie bereuen vielleicht, sie versuchen umzudenken, es besser zu machen. Aber Gott? Hat Gott so unterschiedliche Lebensphasen? Verändert er sich? Lernt er vielleicht dazu? Der amerikanische Autor Jack Miles hat vor gut 20 Jahren diese These vertreten. Sein Buch wurde viel gelesen. Er gewann damit den Pulitzer-Preis. Titel Gott, eine Biografie. Und er versucht tatsächlich darin, eine Lebensgeschichte von Gott zu schreiben. Und viele Leserinnen und Leser hatten Aha-Erlebnisse. Aber irgendwie auch anmaßend, oder? Eine komische Vorstellung. Gott als Heranwachsender und jemand, der sich dann erstmal orientieren muss, der dazulernt und irgendwann altersweise ist. Und man kann ja beim Lesen der Bibel durchaus auf diesen Gedanken kommen. Einfach nur durchs Bibellesen. Zu unterschiedlich die Perspektiven bei manchen Themen. Und das soll jetzt ein und derselbe Gott sein? Die Vorstellung hat was. Gott hat so seine wilden Jahre, aufbrausend, und ist er irgendwann altersmilde und gemäßigt, sozusagen auf einem anderen Level, kann man ja mal denken. Allerdings wohl doch eine sehr menschliche Vorstellung. Ob man damit Gott gerecht wird, ich bezweifle das ein bisschen. Aber ich habe den Eindruck, man wird ihm damit gerechter, als mit dem Bild eines unbewegten, vollkommenen, ewig gleichen Gottes, der alle Pläne schon ausgearbeitet in der Schublade hat. Der weiß, was kommt und was wird und der hier ein Unglück und dort ein Glück bewirkt und dort eine Katastrophe macht und hier ein Wunder tut und am Ende kalt und nüchtern Bilanz zieht, wer sich bewährt hat in alledem und wer nicht. Und mir fällt auf, im Umfeld unseres Predigtextes, diese Frage ist Thema. Wer ist Gott? Wie ist er? Wie reagiert er auf Schuld und Versagen seiner Kinder? Ändert er seine Meinung? Lernt er? Denkt er um? Welche Rolle spielt das Gebet dabei? Und der Schreiber? Wahrscheinlich die Schreiber unter Gebet und hören auf Gott und im gegenseitigen Gespräch kommen sie zu einem Schluss, darum zu ringen. Wie ist das mit Gottes Zorn und seinem Vergelten? Und sie beschreiben dann, im Grunde nicht sehr schmeichelhaft für Gott, wenn ihr mal die Kapitel 32 bis 34 lest. Gott wirkt ganz und gar nicht souverän in seinem Zorn, nicht vollkommen. Eher ein bisschen wankelmütig, als müsste er erst mal die Meinung des Mose zum Thema hören. Mose, du sollst mit deiner Familie an die Stelle des Volkes treten. Die will ich vertilgen. Mose aber lehnt ab. Mach's umgekehrt, töte mich und lass die leben. Das will aber Gott wiederum nicht. Der wankelmütige Gott. Mose bietet seinen Tod an. Töte mich, lass die leben. Und das will Gott nicht. Und immerhin kehrt er von seinem Beschluss ab. Gott sagt, gnädig bin ich Tausenden von Generationen. Aber 3 bis 4 Generationen, die sollen schon bestraft werden. Das ist nicht mehr das, was er wollte, Auslöschung. Aber 3 bis 4 Generationen, wenn man ein bisschen näher darüber nachdenkt, das ist nicht sehr überraschend. 3 bis 4 Generationen, die lebten zusammen in einem Haus. Es gab keine Alleinlebenden, keine Single-Haushalte und es gab auch nicht Papa, Mama, Kind zusammen, sondern man lebte in einem Verbund, in der Sippe. Familienoberhaupt, Kinder, deren Kinder und manchmal noch eine Generation. Und das Unrecht von einem wirkt sich natürlich auf alle aus. Geht gar nicht anders. Das Haus ist die Zelle, in der du denkst. Aber auch so kommt es nicht. Auslöschung von Hausgemeinschaften, etwa derer, die sich besonders schuldig gemacht haben. Stattdessen wird ein Exempel statuiert. Keine Auslöschung von allen, keine Auslöschung von Sippen, aber einige müssen dann schon sterben. Die Zahl 3000 wird genannt. Ist aber immer noch grausam genug, oder? Ich kann darüber nur den Kopf schütteln. Und ich merke, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich halte mich an Jesus, der sagt, seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Nehmt Maß am Wesen Gottes, an seiner Vollkommenheit, und das ist eine Vollkommenheit der Liebe, eine Vollkommenheit des Erbarmens. Und daran klammere ich mich. Wer ist Gott? Der Theologe Rudolf Otto hat vor ziemlich genau 100 Jahren ein Buch geschrieben, Das Heilige lautet der Titel. Wie kann man Gott verstehen? Wie kann man ihn erfahren? Wie kann man das zusammenfassen? Was macht Gott aus? Und für ihn ist Gott vor allem zweierlei. Und da schließe ich mich gerne an. Gott ist Faszination. Gott ist höchstes Glück. Er ist die Erfahrung von Schönheit und Wunder. Nicht in Worte zu fassen, weil besser und höher und wunderbarer. Und er ist aber auch Schauer und Geheimnis und Erschrecken und nicht zu fassen, sondern zu fürchten und wundersamer als unsere Vorstellung vom lieben Gott. Und du kannst Gott nicht bändigen in einem Bekenntnis, das Richtige für wahr halten und lebenslang daran festhalten und deinen Taufschein hochhalten, wenn es drauf ankommt. Das würde Gott nicht gerecht. Er will höchstes Glück für dich sein. Er will dich erfreuen, berauschen, mit Liebe überraschen. Und in der Überraschung liegt zugleich nicht verstehen können. Und der Schauder und die Furcht, oder besser die Ehrfurcht. Und wenn er dir begegnet, dann stehst du auf oder dann fällst du nieder. Fragst, bin ich dir gerecht geworden? Bist überrascht und stehst vor einem Geheimnis. Und um dieses Geheimnis ringen die biblischen Texte und auch unser Text. Und so wird uns das hier sehr anschaulich vor Augen gestellt von einem, der schwärmt. Er hat die dunkle, unverständige Seite Gottes auch erlebt, aber er ist erfüllt, beglückt, erleuchtet, erwärmt, dankbar für Gottes Gnade und Fürsorge. Dass der redet, dass der handelt, dass er so gerecht ist und sich bewegen lässt. Höchstes Glück für Mose und vielleicht ja auch für uns. Amen.